vorher eine kleine Einführung dazu geben. Ich möchte gerne über die Gründe und die Ursachen von diesen Radikalisierungen, die wir erleben in unserer Zeit, aus der Perspektive der Muslime. Und das Schöne ist hier, dass man uns hört. Das ist ja was. Also, dass man gehört wird, deswegen nutzen wir auch die Möglichkeit, dass wir diesen Message weitergeben. So wollte ich eigentlich das weitergeben. So wollte ich das weitergeben. Und mit dieser Hinsicht bin ich gekommen, um wirklich auszutauschen. Ja, was sind die Gründe und die Ursache der Radikalisierung? Erstmal, ich möchte eine Selbstkritik anwenden. Gegen uns. Gegen mich auch. Es mag sein, dass es für manche Leute, sie mögen das nicht, dass ich mich entwickle. Aber ich übe Kritik. Und sehr, sehr gerne. Ich werde mich kritisieren. Und ich werde die Prediger kritisieren. Und ich werde die muslimischen Organisationen kritisieren. Und die muslimische Community kritisieren. Und danach werde ich nicht kritisieren, sondern die Innenpolitik von Deutschland analysieren. Mit euch zusammen analysieren. Und jeder von uns soll, es ist vielmehr ein Anstoß zum Nachdenken, dass jeder von uns nach Hause geht und damit schläft und wirklich, wirklich an diesen Thesen, die ich gesammelt habe heute nach dem Morgensgebet, bin ich einfach in der Moschee geblieben und habe mir das zusammen gebastelt. Erstmal mit uns. Warum erscheint dieses Phänomen unter uns? Dass dieses Phänomen besorgt uns selbst, macht uns große Sorgen. Und das ist auch unsere Herausforderung als Imame, die religiöse Verantwortung für die Gemeinden tragen und die diesen Minbar besteigen. Das ist der Minbar des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, derjenige, der dort ist, er unterschreibt im Namen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und er weiß, dass die Menschen im Freitagsgebet mit vollen Moscheen, sie kommen und sitzen und hören zu und geben ihm Gehör und Herz, damit sie zurückkehren mit gefüllten Gehör und gefüllten Herzen. Eine hohe, große Verantwortung. Was für eine Verantwortung. Und deshalb sage ich, dass ich selber mich kritisiere und uns alle in unseren Communities, also muslimischen Communities, das Erste, was ich natürlich als direkte Ursache sehe für die Radikalisierung, ist Mangel des Wissens, Mangel der Gelehrten, der islamischen Denker, der islamischen Philosophen, beziehungsweise alles in deutscher Sprache. Für mich, Wissen ist die Rettung. Wissen ist das Licht in den Finsternissen. Das Wissen ist ja sozusagen die Richtlinie für einer, der nach Rechtleitung sucht. Und wenn man kein Wissen hat, dann hat man Unwissende, die ihn in die Irre bringen, weil sie zaubern und weil sie schön sprechen. Und das ist eine Fakt leider. Wir haben in Deutschland keinen Großgelehrten, wie in islamischen Ländern. Dass ihr das wisst. Keine Großgelehrten. Wir haben aber auch nicht zugängliches deutsches Wissen in der deutschen Sprache. Wir sind noch nicht so entwickelt wie in England, in den USA. Da sind sie seit Jahrzehnten schon vor uns. Und sie haben viele, viele Werke übersetzt, die sehr, sehr nützlich für die Gemeinschaft. Also für uns erstmal, wir sind arm. Was Wissen angeht, arm. Also wir arbeiten mit dem, was wir haben. Die zweite Sache ist, der Sicherheitsdruck auf den islamischen Organisationen seitens Verfassungsschutz macht ein Problem unter den islamischen Organisationen. Ich sage euch aus meiner Erfahrung. Ich gehe rum in ganz Westdeutschland, also in Deutschland, in vielen Moscheen. Und dann komme ich und der Vorstand sagt mir, pass auf, wir reden nicht darüber und nicht darüber und nicht darüber und nicht darüber und nicht darüber. Wir reden nicht über Dschihad, wir reden nicht über ISIS und wir reden nicht über Politik und wir reden nicht. Und ich sage ihm, nein, ich rede über Dschihad und ich rede über ISIS und ich rede über, dann macht er so. Ich habe gesagt, wenn wir in unseren Häusern nicht aufklären, wo sollen unsere Kinder und Jugendlichen und diese Gemeinden ihr Wissen holen, dann tust du nicht dann bist du deiner Verantwortung nicht treu. Und du als islamische Organisation, du musst den Mut haben, dass du über allen Themen sprichst. Und das ist vielleicht, was da alles. Und wir haben nichts zu verstecken, im Gegenteil, muss alles aufgeklärt werden. Warum? Ich kann das verstehen. Vorstandsmitglieder sind alle ältere Männer und Frauen von alten Generationen, von den Arbeiterklasse, und sie wollen nur Friede, Freude, Eierkuchen und wollen nichts, keine Probleme mit dem Staat und mit dem. Und sie sagen, besser ist, rück dich zurück, geh zurück und mach nichts. Und das ist eine falsche Methode. Und diese Methode wird heutzutage in ganz Deutschland benutzt, außer in ein paar Moscheen. Deshalb, ich mache mit Ihnen diesen Kompromiss und sage, okay, mein Thema ist in diesem Bereich, das, alles klar. Bitteschön. Nur damit wir wissen, das ist aber auch eine ganz wichtige Sache, warum unsere Jugendlichen nicht in der Moschee ihre Fragen beantwortet bekommen, weil die Moscheen unter Druck sind und hey, und über sie ist ein Stock. Die nächste Sache ist, die Imame sprechen weder die Sprache des Landes noch die Sprache der Jugend. Die Türken predigen Türkisch und die Araber predigen Arabisch und die Bosnier predigen Bosnisch. Und so mit allen Nationalitäten. Und unsere Jugendlichen, sie identifizieren sich mit der deutschen Sprache. Damit wachsen sie auf und das ist die Sprache des Denkens und des Reflektierens, und das ist das, was sie am nähesten haben zum Verstehen. Also, da haben wir auch ein Loch, eine Lücke. Und das hier führt dazu, dass die Gemeinden natürlich nicht das anbieten, was die Jugendlichen eigentlich brauchen. Die nächste Sache ist, und ich möchte, vielleicht mag es sein, dass meine Worte für manchen so verletzend ankommt, oder ich will niemandem nahe treten, aber das ist meine Überzeugung und meine Beobachtungen. Ich nenne sie Internetprediger oder Internetimame, nicht Gemeindenimame, sondern Internetimame. Ich meine damit, einer kann gut sprechen und kann zaubern, also mit der Sprache, und hat ein wunderschönes HD-Kamera und er hat einen, der ihm das hochlädt. Punkt, dann ist er Imam. Sehr gefährlich. Wenn dieser Mensch keine theologische Ausbildung bei Großgelehrten hat, dass er das richtig von ihnen genossen hat und dass er die Knie zusammengefaltet hat, indem er sich hinsetzt für Jahre und nimmt von den Gelehrten erstmal, bevor er die Werkzeuge nimmt, bevor er Jurisprudenz nimmt und solche Auseinandersetzungen nimmt, er nimmt Benehmen von ihnen auf. Er nimmt von ihnen tiefes Verständnis. Er nimmt von ihnen, dass er weiß, was sind die Intentionen dieser Gebote. Und er nimmt von ihnen grundlegendes Wissen und nicht diese Oberflächlichkeiten und diese Äußerlichkeiten des Wissens. Und meistens sind leider diese nicht Gemeindenimame, sondern Webimame, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, sind Gefahr für mich, für alle Imame und für unsere Muslime. Ja, wenn du als Arzt eine chirurgische Operation machen willst, dann musst du ja vieles lernen mit Anatomie und dann musst du viel Praxis machen und so viel. Erst dann kriegst du ein Messer. Ja? Und du kannst auch nicht einem Kind ein Messer geben. Ja? Und das ist auch das Problem. Dass man von hinten beginnt, hey, welche Ausbildung hast du? Und dann kommen sie und sprechen. Und er hat ja ein paar Verse und ein paar Ahadith auswendig gelernt. Und er sagt, Qal Allah, Allah sagt, der Prophet sagt. Und die anderen, sie hören nur Allah sagt, Prophet sagt, und nehmen das auf. Aber dabei ist das vergiftet oder mit Fehlern und. Es gibt aber auch ein schwaches Niveau in der deutschen islamischen Literatur. In der Übersetzung. Ich arbeite seit langer Zeit auch in dem Bereich als Lektor für die islamischen Inhalte, dass man das genau untersucht und überprüft. Und ich stelle immer fest, mit meiner Frau zusammen, stelle immer fest, dass es Katastrophen gibt in den Übersetzungen, die es gibt. Und der Übersetzer, ich weiß nicht, welches Sprachniveau er hat, und er lebt auch nicht in Deutschland und er übersetzt etwas. Wir wollten Infostand machen in Alexanderplatz, und dann sagte ich zu den Brüdern, guckt mal all diese Bücher, lass uns die erstmal alle lesen und dann gucken wir, was wir aus diesen 35 Büchern verteilen können. Wissen Sie oder wisst ihr, ich habe jetzt mit ihr angefangen, weil ich die Nähe suche. Nicht, weil ich will nur die Nähe suchen und nicht, dass ich also keine Achtung habe oder Gottes Willen, nein. Und dann haben wir 4 Bücher am Ende gelassen, wo man sagt, na, es geht. Alle anderen Bücher, ehrlich gesagt, Schrottbücher. Dass man übersetzt für eine Frau in ihrer religiösen Unreinheitszustand während der Menstruationszeit, weil es Gebote dazu gibt, dann sagt man, wenn sie schmutzig ist. So schreibt er. Hä? Was ist schmutzig? Woher hast du das? Was gibt's? Und sowas finden wir, solche Katastrophen finden wir. Leider, das ist auch ein Problem. Alhamdulillah, wir entwickeln uns. Und wir sind auf jeden Fall, ich sehe die Uhr. Alhamdulillah, ich habe alles in. Also, die Übersetzung der Fatawa, die Rechtsurteile, die es gibt, die werden übersetzt von bestimmten Ländern und werden so wortwörtlich übersetzt und auf unser Deutschland projiziert, ohne dabei die Zustände hier in Betracht zu nehmen. Dabei, die Fatwa ändert sich von Ort zu Ort. Denn der Islam ist vielmehr für Nutzen gekommen und nicht für Schaden, für Erleichterung und nicht für Erschwernis. Und da, wo es Erschwernis liegt, da ist kein Islam. Das sagt Allah im Koran. Allah will euch die Dinge nicht erschweren, vielmehr will er euch erleichtern. Allah will euch kein Bedrängnis in eurer Religion machen. Und da, wo Erschwernis ist, sind nicht die Gebote Allahs. Das ist auch ein Durcheinander der Übersetzung der Fatawa. Das kann ich hier lassen. Und ein weiterer Grund ist Hassprediger. Wow, Abdul Azim. Sagst du es wirklich? Ja, natürlich. Und gegen sie bin ich auch. Und ich bin auch ihre Gegner. Und ich decke ihr Gift auf für die Jugendlichen. Und daran arbeite ich. Jetzt mich interessiert nicht, was. Aber ich sage, was ich tue und was die Gemeinde über mich kennt. Ja, Hassprediger. Wir haben viele von denen, die Hass predigen. Hass bis zum Knochenmark. Der kann nicht mögen, der kann nicht lieben. Er hasst nur. Gibt's unter uns. Und sie sind bekannt. Unter Muslimen und Nicht-Muslimen. Sie sind bekannt. Und diese Leute, sie arbeiten im Internet. Und arbeiten mit ihren Übersetzungen. Ja, und wir decken sie auf. Das heißt, wir haben Hassprediger. Stimmt, und ich stimme zu für diejenigen, die das sagen. Eine andere Sache. Diese Da'wah, diese Methode, diese Arbeit, was meine Wenigkeit macht als Imam. Ich gehe von Ort zu Ort, um aufzuklären und zu Allah zu rufen. Diese Da'wah braucht Methoden, die man erlernen muss. Und braucht ein Sonderwissen, was man haben muss. Ein Sonderwissen. Ein Gelehrter kann so viel Wissenschaften haben. Aber ein Da'iyah muss unbedingt zusätzlich zu diesen Wissenschaften extra Wissenschaften noch dazu einfügen. Dazu gehört Al-ilmu bil-waqi. Dass er weiß, dass er über, wie kann man waqi über? Naja, Zustand. Dass man über die Lage, ja, über die Wirklichkeit und die Realität und den Zustand von dem Ort, wo er lebt, Bescheid weiß. Ich muss als Prediger, als Imam wissen über deutsches Recht, über deutsche Kultur, über deutsche Mentalität, über deutsches Humor, über deutsche Witze, über Menschen, wie sie denken, wie sie drauf sind, welche Worte kommen nicht gut an, Welche Art kommt nicht an, meine charismatische Art bei Menschen, aber die werden mich damit kennenlernen und dann sagen sie irgendwann mal, der Junge ist halt so. Er ist Marokkaner. Aber ich bin keiner. Das ist nur meine Art. Und meine Frau sagt mir, versuch mal weg davon. Ich sage, wenn ich mich künstlich mache, dann verliere ich mein Ich. Und dann verliere ich auch die Inhalte. Also, was ist denn wichtig? Dann sagst du mir, okay, dann bleibe der Inhalt, aber versuch mal. Versuch mal irgendwie mal runterzuschalten. Aber ich sage, man muss als Imam, als Da'ir, der in der Öffentlichkeit rauskommt, er muss viele Sachen noch zu dem religiösen Ausbildung noch dazu etwas lernen. Weil dadurch schaffst du überhaupt eine Übersicht. Reicht das nicht? Ich meine, aber bitte wählen Sie nur die Fotos, wo ich lache, weil ich ärgere manchen, wenn ich lache. Also nur, wo ich lache. Also nochmal, zu den Methoden. Also Wissen darüber, aber auch, es gibt eine Wissenschaft namens Ilmun Maqasid. Stimmt? Die Wissenschaft der Intentionen. Was heißt das? Es gibt manche Leute, sie nehmen die koranischen Texte und die Sunna-Texte oberflächlich. So, wortstreu, aber wortoberflächlich. Und dann sagen sie, so ist es so und es muss so sein. Aber hallo, versteh mal, was dahinter steckt. Es gibt einen Anlass. Hallo, das ist so und das ist so. Und es gibt schlimme Katastrophen von Großgelehrten sogar. Wie Ibn Hazm, das ist berühmt bei ihm. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, keiner darf, also damals Wasser war ja ein, Wasser ist was Großes. Wenn du ein großes Becken von Wasser, er sagt, du darfst nicht dort urinieren und dann von dem Wasser sich waschen. Das darfst du nicht machen. Dann hat einer gesagt, okay, dann uriniere ich auf einem Eimer und dann mache ich den Eimer dort und dann kann ich mit dem Wasser. Nein. Warum? Ja, weil der Prophet sagt, du darfst nicht urinieren und ich habe ja nicht direkt uriniert. Es gibt bis zu diesem Niveau diese Oberflächlichkeit an Wissen. Dieses Problem, ein Da'ir, einer, der Da'wa macht, darf nicht so sein. Er muss einer, der mit den Intentionen arbeitet. Was ist das Ziel davon? Wenn das Ziel erreicht wird, dann gebe ich das. Wenn das Ziel nicht erreicht wird, dann ist das falsch, dass man darüber spricht. Das sind sehr, sehr wichtige Sachen. Dass solche Informationen kriegt man zum Beispiel, also bei den Ursachen von Radikalisierung, das kriegt man nicht bei Bosbach oder bei Herr Buschkowski. Das kriegt man bei einem, der mittendrin in diesem Salat sitzt. Wirklich. Und das wollte ich sagen. Hallo. Hallo, ich rufe. Ich kann auch was anbieten. Wallah, ich kann helfen. Und ich kann gegen die Radikalisierung wunderschöne Thesen, die richtig, richtig in den Kern der Sache pieken. Nehmt uns einfach ernst als Gesprächspartner auf Augenhöhe und nicht als, dass wir ignoriert werden. Also zu den Fehlern auch, dass diejenigen, die Da'wah machen, sie kümmern sich um bestimmte Wissenschaften, wie zum Beispiel Jurisprudenz. Das ist trocken, ja, technisch. Verboten, erlaubt, verabscheut, verpönt, was, wann. Das ist ja wie bei Judentum. Geh mal in Talmud und frag sie. Sie haben Muslime mal 10. Wirklich, ich sitze ja mit Frau Rabbinerin einmal pro Monat. Wir sitzen immer in Dialogrunden, das, was man auch nicht gerne wissen möchte. Und wir unterhalten uns über Talmud und wir machen eine Gegenüberstellung zum Koran in verschiedenen Sachen. Wir fanden ganz, ganz interessante Sachen, wie diese Religionen sich wirklich nähern und dass sie von einer Quelle sind. Ja? Wir haben auch solche Auseinandersetzungen, die den Kopf nach hinten machen, wo man nicht mehr blickt. Es gibt Leute, sie benutzen ihre Zeit nur in Jurisprudenz oder in Doktrin-Auseinandersetzungen durch die verschiedenen Sekten und ihre Glaubensdoktrinen und ihre Philosophie. Ich habe noch, ich sehe schon. Und dann vernachlässigen wir auch bestimmte Wissenschaften, die sein müssen. Deshalb habe ich mich auch entwickelt mit meiner Methodik. In den letzten 5 Jahren habe ich gezielt und mit Absicht bestimmte Wissenschaften eingeführt in meinen Predigten, weil ich weiß, sie machen die Stimmung weich. Und sie sind Antiradikalisierungsstoffe, die man da reinspritzt. Nämlich wie nennt man ja Helmut Tassawuf auf Deutsch? Mystik, ja, Mystik. Die Wissenschaft von Spiritualität. Dass wir mal ein bisschen um unser Ego und Ich kümmern. Das heißt, wir kehren zurück, wir studieren unser Ego und wir versuchen, uns zu reinigen, zu läutern von den schlechten Charaktereigenschaften und unser Ego, unser Ich mit guten Charaktereigenschaften. Das ist eine Wissenschaft für sich. Uff, das sind die besten Psychologen schon in den 4. Jahrhundert nach islamischer Zeit und sie haben Thesen und sie haben Ansätze gegeben, die jetzt in der Wissenschaft gerade so reif geworden sind. Und sie sind fest verankert in diesen alten Manuskripten, alten Büchern. Damit beschäftigen wir uns seit mehreren Jahren und ich habe gesehen, wie die Jugendlichen auf einmal so nach Barmherzigkeit strahlen. Milde, Güte, Gelassenheit, Bodenständigkeit. Das ist eine wichtige Wissenschaft, die man einführt. Und dann natürlich in der Methodik, wie man das weitergibt, das muss man halten. Milde statt Härte, Erleichterung statt Erschwernis, gut vermuten statt schlecht mutmaßen, gemäßigt statt extrem. Diese Ansätze, die sind bei jedem Vortrag anwesend. Bei jedem Satz sagst du, wo geht diesen Satz hin und wie wird das aufgenommen? Und dann passt man als Imam, dass das auch immer gut gedacht ist. Ja, bitte, mach das. Versuch mal das zu machen, wenn du 73.000 Wörter in 40 Minuten sprichst. Ja, bitte, versuch mal. Es ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Das heißt, wir lernen, ich lerne auch mit euch, dass wir mal aufpassen, wie wir reden. Und dass wir genau denken, wie diese Sätze auch ankommen und wie werden sie genutzt. Und das ist ein Prozess. Das, was die anderen nicht verstehen. Das ist ein Prozess und das ist kein Schalter, wie heißt das, Betätigung. Zack, und dann bin ich, ja. Nein, das geht nicht. Ich muss auch lernen. Und ich lerne jeden Tag, das habe ich auch gesagt. Jede Woche lerne ich und versuche ich. Und das weiß man, ich bin mir sicher, das weiß man. Das wurde mir sogar gesagt von den Experten da oben. Ja, ich will jetzt die Muslime nicht weiter kritisieren, die Ärmsten. Also ich habe noch viele andere Sachen, aber ich sehe die Zeit. Und ich möchte mit, also die deutsche Innenpolitik analysieren und nicht kritisieren, sondern dass wir gemeinsam mal nachdenken. Ich habe mal ein paar Punkte geschrieben, aus meiner Perspektive, die radikalisierungsfördernd sind, aber jetzt dieses Mal nicht von Seite der Muslimen, sondern von der anderen Seite. Aber ich hoffe nur, dass man mir mit dem Ohr hört, nicht mit dem Ohr, dass man aufpasst. Ach, na, wann habe ich ihn? Ach, das kann ich mal gerne schneiden. Oh, das kann ich gerne benutzen. Nicht aus dieser Hinsicht. Bitte, bitte. Ich bitte Simon. Einfach mal hören, was falsch ist. Beseitige das und schmeiß das in den Müll. Und was gut ist, nimm das ernst. Weil die Intention ist, dass wir alle lernen, was für unsere Gesellschaft ist. Nummer eins. Okay, also der Staat sucht keinen Dialog zu Moscheegemeinden und Imame, nur in ganz bescheidenen Formen. Ja, und ich sage das auch ehrlich. Ich frage Herr Buschkowski, warst du einmal in der Moschee?
Nö.
Und du bist Bürgermeister? Hallo? Und wo, in Neukölln? Das ist für mich, tut mir leid, das ist ein Armutszeugnis. Das ist ein Armutszeugnis. Und hast du schon mal ein Gespräch mit einem Imam? Nee, vielleicht sagt er, brauche ich auch gar nicht. Ja? Also Dialog, dass das nicht gesucht wird. Vielleicht von Verfassungsschützern. Sie haben so einen Zweifel und sie passen sehr auf, sie wollen nicht nahe kommen, damit man nicht mit ihnen redet und lassen das alles von der Ferne. Außer in bescheidener Form mit DITIB und mit bestimmten Organisationen jetzt von Ahmadiyya und von Alawiten und so ein bisschen dieses Larifari-Treffen und wir sind alle gut und gemeinsam und alles, aber wir legen nicht unsere Hand auf die Wunde, sondern einfach Dialog ist da, aber ist das ein Dialog, was Ernte bringt? Das ist es nicht. Aber ich muss noch dazu sagen, Herr Körting, als Innensenator in seiner Zeit, ich kann Ihnen nur mein Chapeau, meinen marokkanischen Chapeau hier zeigen. Und mit voller Hochachtung, denn dieser Mann hat das gesucht. Hat das gesucht und er hat Imame eingeladen in seinem Büro und mich auch. Und das schon vor Jahren. Das heißt, ich bin ja viel besser geworden jetzt. Das heißt ja schon viel, vor vielen Jahren, wo ich noch ein paar Fehler, unbeabsichtigt. Also ohne Absicht. Niemals hatte ich Absicht, dass ich radikalisiere oder dass ich, sage ich mal, etwas. Nein, aber ohne Absicht. Aber trotzdem hat er mich eingeladen und er sagte mir wortwörtlich, ja, ich habe Sie eingeladen und das ist ein Zeichen dafür, dass wir gemeinsam sprechen können und kommunizieren können. Und er kam.